Heute ist Donnerstag, der 4. Juni 2026. Mein Name ist Romy Arndt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Kontrafunk aktuell. Und wir beginnen mit einer Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Die Junge Freiheit wird 40 und feiert ihr Jubiläum mit der größten JF aller Zeiten. Sie erscheint in dieser Woche mit 80 Seiten und einer Rekordauflage von 100.000 Exemplaren. Ein Schwerpunktthema dieser besonderen Ausgabe ist, aus gegebenem Anlass, die Lage der Meinungsfreiheit in Deutschland. Kolumnist Harald Martenstein fürchtet im JF-Interview den Weg in eine gelenkte Demokratie. Im Kulturteil durchstöbert Schriftsteller Uwe Tellkamp einen Bahnhofsbuchhandel. Nicht verpassen, die größte JF aller Zeiten, ab Freitag im Handel. Soweit die Werbung und das sind unsere Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Sarah Wagenknecht, die Gründerin des BSW, macht aktuell Schlagzeilen. Mit Blick auf die Landtagswahlen im September in Ostdeutschland bezeichnet sie die Brandmauer als idiotisch und empfiehlt die Bildung von Expertenregierungen mit überparteilichen Ministerpräsidenten. Wie sinnvoll diese Idee ist, darüber reden wir gleich mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Die Sprengung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee im September 2022 ist bis heute ein Mysterium. Was an Erkenntnissen bisher gesichert ist, wer ein Interesse an der Nichtaufklärung haben könnte und welche falschen Fährten auch gelegt wurden, darüber spreche ich mit dem Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Die EU will nach Jahren der ungebremsten Masseneinwanderung nun offenbar doch gegensteuern bei der Migration. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedsländer haben sich auf eine neue Asylverordnung geeinigt. Damit soll es mehr Abschiebungen geben und es sollen Rückkehrzentren außerhalb der EU gebaut werden. Wir sprechen mit der Europaparlamentarierin Mary Kahn von der Alternative für Deutschland, die das Paket mit ausgehandelt hat. Und im Kommentar des Tages geht es heute an Fronleichnam um den Kölner Dom, der ab Juli von Besuchern ein Eintrittsgeld von 12 Euro verlangt. David Berger kommentiert die Botschaft, die diese Entscheidung der Kirchenoberen aussendet. Das sind unsere Themen. Es ist mittlerweile fast 4 Jahre her, dass die Nord Stream Pipelines in der Ostsee, die russisches Gas nach Deutschland brachten bzw. bringen sollten, gesprengt wurden. Theorien und Spekulationen, wer es gewesen sein könnte und wie es gemacht wurde, gibt es zuhauf. Und vor 4 Wochen hatten wir hier im Kontrafunk dazu Ulrich Thiele im Interview, der ein Buch über die Nord Stream Sprengung geschrieben hat. Daraufhin haben wir ziemlich viele Hörerzuschriften bekommen und deshalb wollen wir das Thema nun noch einmal von einer anderen Seite beleuchten. Und dazu begrüße ich den Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Pohlmann, Sie haben sich von Anfang an und sehr eingehend mit dem Thema Nord Stream Sprengung beschäftigt. Was würden Sie inzwischen als gesichertes Wissen darüber bezeichnen?
Gesichertes Wissen ist, dass das Ganze hinter einem Berg von Lügen sich befindet und man sehr genau hingucken muss, wo was gesagt wird, warum es gesagt wird. Also es gibt eigentlich nicht wie bei einem Kriminalfall ein Ermittlungsergebnis oder ein langsames, sondern es ist ein sehr politischer Fall. Es ist ein Fall, bei dem wir nicht die Wahrheit unmittelbar hören, sondern man muss sich langsam heranarbeiten. Und ich erinnere nur daran, wie ganz am Anfang nach der Sprengung konstant behauptet wurde, dass die Russen ihre eigene Pipeline gesprengt haben. Dann kam Seymour Hersh mit seiner Veröffentlichung und seinem Renommee als Investigativjournalist, der ja in Reihe große Skandale aufgedeckt hat. Und Seymour Hersh wurde dann deklariert als etwas altersschwach und das Gehirn funktioniert nicht mehr so richtig. Und dann gab es verschiedene Thesen, dann kam das Segelboot, die Andromeda, dann kamen von verschiedenen Seiten verschiedene Darstellungen, dass die Ukraine involviert ist. Und da sind wir jetzt mehrfach, also mit einmal einem Buch von amerikanischen Kollegen von Wall Street Journal ist der ursprünglich und jetzt eben dem deutschen Buch. Die Ermittlungsbehörden haben immer diese ukrainische Spur favorisiert. Und das jetzt in einer Weise, die wieder so merkwürdig ist, dass ich misstrauisch bin, was ich da gehört habe.
Sie sprachen eben von verschiedenen Seiten. Wer hat aus Ihrer Sicht alles ein Interesse daran, Erkenntnisse über die Nord Stream-Sprengung zu unterdrücken, zu manipulieren oder gar zu verfälschen?
Wenn Sie daran denken, was ich sagte eben am Anfang, es sollen die Russen selber gewesen sein, dann kommt, es ist eine amerikanische Operation, der Präsident hat es selber genehmigt, die CIA hängt bis über beide Ohren mit drin, dann gibt es ein Interesse der USA, sich nicht als Täter sagen überführen zu lassen, obwohl wir ja die Äußerung hatten von Biden, dass wenn Russland die Ukraine angreifen wird, dass die Nord Stream Pipeline nicht lang existieren wird, dass Victoria Nuland gesagt hat, als es soweit war, dass nur noch ein Haufen Schrott am Meeresboden liegt und der polnische Politiker Sikorski, der zu dem Zeitpunkt extrem wichtig war, hat geschrieben, Thank you USA, getwittert und hat das dann kurze Zeit später gelöscht und auch die Tatsache, die damalige Liz Truss hat sofort eine Minute danach getwittert, it's done. Die Frage ist, woher weiß sie das so schnell? Das sind alles Fragen, die eigentlich darauf hinweisen, dass es eine westliche Involvierung gibt. Und die wird jetzt auch halb zugegeben, aber eben so, dass man sagt, wir waren erst dafür, dann waren wir nicht dafür und wir haben das erst unterstützt und wir wollten sogar Geld geben und dann wieder nicht. Also es ist alles, wie ich sagte, in einem Nebel. Das ist die eine Seite. Und dann von deutscher Seite ist die Frage, inwieweit Deutschland an welchen Stellen informiert war, eine hochspannende Frage. Weil ja zum Beispiel die Ostsee von den U-Boot-Operationen her, da ist Deutschland extrem wichtig. Also die haben das Oberkommando über die U-Boot-Operation. Ein deutscher Admiral, Beck hieß der, glaube ich, hat sogar 2020 gesagt, dass Deutschland die einzige NATO-Streitkraft ist, die in diesem sehr schwierigen Gewässer Ostsee, das ist größtenteils flach, hat unheimlich viel Schiffsverkehr da drauf, die konstant unter diesen Umständen getaucht operieren können. Was ich zum Beispiel nicht glaube. Ich würde gerne mal hören, was die Royal Navy dazu sagt oder auch die Schweden. Aber das sind alles Sachen, wo man hören kann, das ist gesagt worden von einem deutschen Admiral, ich halte das für nicht glaubwürdig. Dann waren auf jeden Fall russische Schiffe, die zum Zeitpunkt der Sprengung, kurz danach, auch kurz davor, in diesem Gebiet waren. Und dann ist die Frage, warum waren die da? Das ist auch oft behauptet worden, dass sie involviert waren. Wenn man jetzt sieht, dass da auch amerikanische Schiffe da waren und Baltops 22 stattgefunden hat, ist auch klar, dass man immer gucken will, was denn der Gegnerfeind da so treibt, dass es gegenseitige Überwachung ist, ein konstantes Spiel. Also es gibt viele Seiten. Wenn wir das mal nicht ausschließen wollen, dass die Russen involviert sind, würden die auch dazu gehören. Also eigentlich alle Beteiligten und dann dazu Schweden, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mit an Bord waren bei der NATO, diese sehr merkwürdige Untersuchung gemacht hat, die eigentlich wie fast alle schwedischen Untersuchungen im Nirvana landet. Die haben ja noch nie was wirklich aufgeklärt. Also von Volker Bernadotte über Olof Palme, über Anna Lindström, und jetzt Nord Stream haben da Kammerschöld. Also überall hat sich Schweden bei den Untersuchungen nicht mit Ruhm bekleckert. Da sollte man Italiener ranlassen.
Wenn ich das so höre, was Sie sagen, dann könnte es im Prinzip fast jeder gewesen sein. Welches Szenario halten Sie für das Wahrscheinlichste? Also wer könnte es am wahrscheinlichsten gewesen sein und wie wurde es gemacht?
Aus meiner Sicht ist das Wahrscheinlichste, es gab klare Aussagen, klare politische Stellungnahmen dazu, wie ich eben ja schon zitiert habe, ist, dass die USA dahinter steckt. Denn der Kampf gegen die Versorgung Deutschlands mit russischem Erdgas hat nicht mit dem Ukraine-Krieg angefangen. Es gab vorher schon, wenn man sozusagen das Thema Ukraine-Konflikt nimmt, Sanktionen der Amerikaner. Dort wurde mit dem Argument, man müsse die Deutschen dafür schützen, dass sie sich in die Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung begeben. Das waren, so dicker Daumen sind es immer zwischen 30% und 40%, schwankend über die Jahre gewesen. Das wurde von den Amerikanern nicht gern gesehen. Und die haben dagegen operiert zu einem Zeitpunkt, wo es in Deutschland noch politischer Wille war, diese Pipeline zu bauen. Aber das ist auch nicht der Anfang davon. Ich erinnere, ich habe ja eine Doku gemacht, 2015 ist die ausgestrahlt worden bei Arte wo ich den Film anfange mit der Sprengung der Yamal-Pipeline, wo ich immerhin ja den Secretary of the Air Force, der das in einem Buch beschrieben hat, Thomas Reed, beschreibt, wie man diese Operation gemacht hat, weil man damals das Erdgasröhrengeschäft von Helmut Schmidt nicht wollte. Das war, um das in Erinnerung zu rufen, die meisten kennen das aber gar nicht, sollte der größte Wirtschaftsdeal in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Mit 400 Milliarden D-Mark deutsche Röhren von Mannesmann, eine einzigartige Technologie, an die Russen geliefert und die Russen liefern dafür verbilligtes Gas. Das war ja das deutsche Geschäftsmodell. Billiges Gas von den Russen, ungefähr ein Drittel des deutschen Energiebedarfs darüber. Helmut Schmidt wollte das unbedingt, weil er nach der Erdölkrise 1973, ich bin mit Rollschuhen auf der Autobahn rumgefahren, wenn das Sonntagsfahrverbot war, dass man nicht fahren durfte, das hatte er im Kopf und wollte eine gesicherte Energieversorgung für Deutschland. Und die Russen waren super akkurat im Erfüllen ihrer Verträge. Aber das wollte die Reagan-Regierung nicht. Es wurde eine Delegation geschickt zur Deutschen Bank auch, die Konsortialführer. Es war ein riesiger Kapitalbedarf, geschickt von der Reagan-Regierung, wo gesagt wurde, man will das nicht. Und Helmut Schmidt wurde von Reagan in einem Vier-Augen-Gespräch darauf hingewiesen, dass er das bleiben lassen soll, weil er sich an der Strategie der USA versündigt, die darin bestand, die Russen totzurüsten. Also so alt ist das ganze Themenfeld. Insofern haben die Amerikaner eine Vorgeschichte. Sie haben quasi eine Vorstrafenregister, wenn man das so sagen kann. Sie sind diejenigen, die in der Lage sind, das technisch durchzuführen. Sie waren sogar mit Flugzeugen vor Ort, was bei uns so gut wie nie berichtet wurde. Ulla Tonander hat dazu mehrere Aufsätze geschrieben. Es sind von Nordholz aus, also von einem Deutschen, kam von Sigonella, einem Basis der US Navy, kam Poseidon, U-Boot-Jäger, hochgeflogen. Die sind dann Nordholz gelandet und nachts Nordholz in den Tagen vor der Sprengung der Pipeline sind die in dieses Gebiet geflogen, haben das konstant überflogen. Das ist in Deutschland gar nicht registriert worden. Dazu eben, wie ich sagte, das U-Boot-Kommando in der Ostsee haben auch die Deutschen. Und es gibt, das ist in Norwegen berichtet worden, auch bei uns nicht aufgeschlagen, dass ein deutsches U-Boot nach Sprengung der Pipeline nach Norwegen gegangen ist und es sind Marinesoldaten, wahrscheinlich Taucher, ich weiß es nicht genau, mussten behandelt werden in Norwegen, weil sie verletzt waren. Und warum fahren die nicht nach Deutschland zurück, wenn es irgendwie Probleme gab während Balljobs? Warum fahren die nach Norwegen? Also das sind alles Indizien, die darauf hinweisen. Dann die Dänen, die gemerkt haben, dass es eine große Gruppe Schiffe, die sind rausgefahren, weil die ihren Transponder nicht angestellt hatten, sahen dann die 250 Meter lange Hubschrauberträger Kearsarge mit Begleitschiffen und wurden verscheucht. Sie sollen abhauen. Sie sollten nicht sehen, dass da eine amerikanische Flottille am Fahren ist. Alles Indizien, die auf die Amerikaner hinweisen.
Der Buchautor Ulrich Thiele geht ja davon aus, dass die Sprengung auf das Konto von patriotischen ukrainischen Ex-Geheimdienstmitarbeitern geht, mit Wissen der CIA, aber der ukrainische Präsident Zelensky soll nichts davon gewusst haben. Was halten Sie von dieser Version?
Sie ist die Version, die politisch am leckersten durchführbar klingt. Damit man nicht in Schwierigkeiten kommt, wie ich das vor dem UN-Sicherheitsrat gesagt habe. Ich halte davon relativ wenig. Ich glaube, dass die Ukraine beteiligt war und das ist eine gute Cover-Story. Dazu gab es ja auch einen anderen ukrainischen Zeugen, der bereits das viel früher gesagt hat im weißrussischen Fernsehen, ähnlichen Inhalts. Aber ich glaube nicht, dass die Ukraine der Haupttäter ist und die Amerikaner im Hintergrund sind. Es wäre besser, er wäre etwas kritischer gegenüber den Leuten gewesen, die ihm das erzählen. Weil man muss bei solchen Sachen immer denken, warum wird das erzählt? Und meine Vermutung ist, dass es eine Cover-Story ist, die verbreitet werden sollte.
Sie halten ja auch die Erzählung vom Segelboot und einer sechsköpfigen Crew, die Bomben gelegt haben soll, für nicht glaubhaft. Warum in erster Linie?
In erster Linie, weil wenn man in 80 Meter Tiefe, das ist auch eine Frage, warum? Warum gerade an dieser tiefen Stelle? Es gibt in deutschen Gewässern gibt es Stellen, wo die vier Pipeline-Stränge direkt nebeneinander laufen, in 30 Meter Tiefe. Piece of cake, um mit Tauchern dahin zu gehen und das zu sprengen. Wenn man eine Stunde mit einem Trimix, also mit so einem Gasgemisch, taucht, dann muss man irgendwas zwischen einer und drei Stunden dekomprimieren. Dafür braucht man eigentlich eine Dekompressionskammer. Also dass die ganze Operation, die dort durchgeführt wird, würde sehr schwer durchführbar, ohne dass man U-Boote und Mini-U-Boote hat. In Nord Stream waren genau Schiffe, also die Kearsarge mit 250 Meter, die Mini-U-Boote an Bord hat. Solche Schiffe waren da. Ich glaube, dass das Segelboot da war und ich glaube auch, dass die unterwegs waren, aber nicht, dass sie diejenigen sind, die für die Sprengung alleine verantwortlich sind. Sie sind da, um eine Cover-Story zu liefern. Eine gute Cover-Story hat immer einen wahren Anteil, dient aber dazu zur Verschleierung, was wirklich passiert ist.
Vor dem UN-Sicherheitsrat haben Sie, ich glaube es war 2023, eine Aussage gemacht, dass die Behörden in Deutschland, Dänemark, Schweden und anderen westlichen Ländern genug wüssten, um nicht noch mehr wissen zu wollen, denn das würde so wörtlich die Büchse der Pandora für die NATO öffnen. Was haben Sie damit genau gemeint?
Naja, die Schweden, wie ich sagte, haben eine Untersuchung gemacht und haben dann gesagt, als Ergebnis der Untersuchung, sie wüssten schon, sie haben Hinweise, wer es war, aber das würden sie lieber nicht sagen, weil es Probleme gibt. Vorher war in der schwedischen Verfassung, war geändert worden, dass Berichte, die schwedische Mitgliedschaft in der UN oder dann bei der NATO, das war bereits dabei, in Schwierigkeiten bringen können, nicht gedeckt sind von der Meinungsfreiheit. Also das legte einen Zusammenhang nahe. Und Deutschland hat ja, als es losging, gab es ja Anfragen von der Jacqueline Nastitsch und Sarah Wagenknecht vom BSW, also damals Linkspartei. Und das wurde nicht beantwortet aus Gründen des Staatswohls, Zitat. Was ist das Staatswohl bei dieser Sache? Nicht rauszufinden, wer diesen ökonomisch wichtigsten Terroranschlag gegen die Bundesrepublik geführt hat, Fragezeichen. Also was kriegt man raus? Das war ein Teil des Hintergrundes und es war die Medienkampagne, die sofort losging, die Russland als Täter benannte. Das ist ein Teil der Gründe, warum ich das gesagt habe. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, sie wussten genug, um zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollten.
Welche Bedeutung haben die Nord Stream Pipelines und deren Sprengung aus Ihrer Sicht geopolitisch?
Es ist die Zusammenarbeit. Sagen wir, das ganze Thema, was man sich angucken müsste, ist, dass von Seiten der USA eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland, ich würde sagen aus deutschem Interesse, unbedingt geboten ist. Wir sind ja da in der Mitte von Europa, Nachbarn von 9 Staaten und wir wohnen quasi neben den Russen. Für uns ist ein Konflikt mit Russland eine ganz andere Geschichte als für die Amerikaner, die da ordentlich viel Wasser dazwischen haben. Und das Spiel dieser Gefährdung von Europa, das heißt zum Beispiel Deutschland, Frankreich, gab es ja seit Adenauer de Gaulle schon, dass die beiden der Ansicht waren, dass Europa viel stärker gefährdet ist, bei einem Krieg Leid davon zu tragen und geopfert zu werden von den Amerikanern. Bevor die Amerikaner in einen Krieg mit der Sowjetunion eintreten werden, werden sie eher das Schlachtfeld in Europa ausbreiten. Der Satz von de Gaulle war, die Amerikaner werden Washington nicht für Paris opfern, aber sie werden Paris für Washington opfern. Das war immer der Hintergrund und es ist eine schwierige Interessenlage dazwischen. Und jetzt ist es so, dass die klar ist, seit 2025, seit Februar, hat Pete Hegseth, also der Kriegsminister, bei uns wird immer noch vom Verteidigungsminister gesprochen, ist ja umbenannt worden, der Kriegsminister der USA, hat deutlich gesagt, dass die Amerikaner selbst im Falle eines Angriffs der Russen auf Europa nicht über den Artikel 5 des NATO-Vertrages Beistand leisten würden. Das müsste dann Europa selber regeln und es sei auch im Interesse der USA, dass Europa sich für den Ukraine-Konflikt als NATO-Partner bereithält und das regelt, damit die USA die Ressourcen frei haben für den Konflikt mit China. Das hat er so gesagt, ganz klar, öffentlich. Und seitdem ist klar, deswegen fahren wir die ganzen Sachen hoch. Das heißt, die Explosion der Nord Stream Pipeline war das Abschneiden der Verbindung. Und es ist in gewisser Weise sogar eine Voraussetzung gewesen für die ganze Situation, die wir jetzt haben. Nämlich Europa von der Energieversorgung ist jetzt nicht mehr von Russland abhängig. Das war immer nur teilweise von Russland abhängig. Mit dem Iran-Krieg fällt auch noch der arabische Raum als Lieferant weg. Jetzt sind wir ja von den USA abhängig. Ob das denn die kluge Lösung ist, nach dem Motto, ich will nicht von den Russen abhängig sein, dafür mache ich mich jetzt von den Amerikanern abhängig, mit einem Präsident, der irrlichtet, ist eine Frage. Also geopolitisch hat das immense Auswirkungen. Und Europa musste sich entscheiden, und das ist die Frage, die Bevölkerung hat ja eine ganz andere Sicht auf diese Sachen mit 88%, die unbedingt einen Krieg verhindern wollen, als die Politik. Aber die Politik ist auf dem Zug eines Kurses, als wenn Politik nur noch daraus bestehen kann, die Verteidigungsausgaben, die Militärausgaben zu erhöhen und marschiert in Richtung eines bewaffneten Konfliktes mit Russland.
Über die Sprengung der Nord Stream Pipelines 2022 in der Ostsee und das, was seitdem aufgeklärt wurde bzw. was noch alles im Dunkeln liegt, sprach ich mit dem Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Im September stehen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen an. Das BSW wird in beiden Bundesländern um den Einzug in den Landtag kämpfen müssen. In dieser Situation hat die BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht einige vielbeachtete Aussagen getätigt. In Interviews mit Apollo News und der Bild-Zeitung bezeichnete sie die Brandmauer gegenüber der AfD als, so wörtlich, völlig idiotisch und gescheitert. Und sie schloss eine eventuelle Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt nicht aus. Noch besser fände sie es allerdings, wenn man eine Regierung aus Experten bilden würde, die keine Parteikarriere hinter sich haben. Und auch der Ministerpräsident sollte nach Wagenknechts Auffassung eine überparteiliche Persönlichkeit sein, die in allen Lagern Vertrauen genießt. Regieren könnte man dann mit wechselnden Mehrheiten. So will die BSW-Gründerin das gespaltene Land wieder zusammenführen. Über diesen Vorschlag will ich sprechen mit dem emeritierten Politikwissenschaftler Professor Bernhard Patzelt von der Technischen Universität Dresden. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Professor Patzelt, viele Bürger haben ja von den Parteien sowieso die Nase voll. Da lässt man mal Experten ran, vielleicht können die das ja besser. Was halten Sie von Wagenknechts Vorschlag?
Naja, der unterstellt, dass es auf der einen Seite Experten gibt und auf der anderen Seite Politiker, die keine Ahnung vom Geschäft haben. Nun will ich ja nicht ausschließen, dass es solche Politiker gibt und ab und zu werden sie, diese Politiker, sogar Vorsitzende wichtiger internationaler Versammlungen. Aber Experten haben wir auch in den Ministerien, das ist richtig. Und dort, wo regiert wird auf eine Weise, wie sie üblich ist für freiheitliche Regierungssysteme, sind es die Spitzenpolitiker, die eng mit den Experten ihrer Ministerien zusammenarbeiten, obendrein sich auch noch Sachkunde von den von der Politik jeweils betroffenen Interessenverbänden holen, sodass sie, diese Politiker, dann die aus Sachnotwendigkeiten sich ergebenden Umstände politisch abwägen können und mit dem dann in Verbindung bringen können, was es an parlamentarischen Mehrheiten gibt und was man anschließend in der Öffentlichkeit vertreten muss. Also die von mir soeben umrissene Weise des Zusammenwirkens der Besitzer von Expertenwissen und der Besitzer von Wissen darüber, wie man politische Mehrheiten schafft und dann auch sie öffentlich vertritt, dieses Zusammenspiel ist eigentlich das, was das Geheimnis eines guten Regierens ist. Aber aus irgendwelchen Gründen glauben dann Leute im Land zu manchen Zeiten, dass Experten die besseren Politiker sind oder dass Politiker tun sollen, was sie wollen, ganz gleich, was die Experten sagen, siehe Energiewende.
Sarah Wagenknecht nennt ihre Idee der Expertenregierung eine neue Form der Demokratie, die man gerade in Ostdeutschland mal ausprobieren sollte. Mir scheint die Idee der Expertenregierung schon etwas älter zu sein. Wo kommt das ursprünglich her, dieses Wort und diese Idee?
Tja, das kann ich Ihnen jetzt Ideen und Institutionen geschichtlich so genau nicht sagen. Der Punkt ist der, dass es von Alters her so war, dass Könige überparteilich regiert haben, weil es ja auch noch keine Parteien gab. Und dass diese Könige, wenn sie gut beraten waren, und es konnten auch Fürsten und ab und zu Kaiser sein, sich Fachleute geholt haben, etwa Fachleute für die Kriegsführung, Fachleute für das Justizwesen, Fachleute für Religion. Und die haben dann im Zusammenwirken mit dem, in Anführungsstrichen, überparteilichen Kaiser, König oder Fürsten die Politik organisiert. Was dabei offenkundig fehlt, ist die Rückbindung an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten. Und Expertenregierung und Demokratie, das gehört ursprünglich oder auch in der Gegenwart nicht zusammen. Denn wem wären denn die Experten verantwortlich, wenn nicht Leuten, die über Wahlen und Abstimmungen ihre politischen Präferenzen kundtun? Und die Aussage, dass sich eine solche Regierung dann im Parlament die jeweiligen Mehrheiten sucht, die zeugt von einer gewissen, wie soll ich sagen, rührenden Bereitschaft an das Christkind zu glauben. Denn die Beschaffung von Mehrheiten im Parlament verlangt doch Geschäfte auf Gegenseitigkeit. Ich komme dir heute bei dem Projekt entgegen, du mir morgen bei jenem. Wenn aber Experten regieren, die keine Politiker sind, hinter denen keine Fraktionen oder Parteien oder politisch Einflussreiche stehen, wie sollen denn die dann über die unterschiedlichen Politikfelder jene Geschäfte auf Gegenseitigkeiten machen können? Kurzum, in diesem Vorschlag offenbart sich wieder einmal mehr, dass offensichtlich auch etliche unserer Spitzenpolitiker zwar das Technische an der Politik beherrschen, aber die Systemstrukturen von Politik nicht begreifen. und sich so verhalten wie Leute, die gut den Fernsehapparat mit der Fernbedienung einstellen können. Wenn er aber kaputt ist, haben sie keine Ahnung, was man dann tun soll.
Sarah Wagenknecht begründet ja ihren Vorschlag mit Blick auf Sachsen-Anhalt. Dort würde die eine Hälfte der Bevölkerung den CDU-Ministerpräsidenten nicht mehr wollen, die andere Hälfte aber auch keinen AfD-Ministerpräsidenten. Und deshalb ihr Vorschlag, eine überparteiliche Persönlichkeit sollte dann zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Wer könnte denn sowas überhaupt sein?
Ja, welche überparteiliche Persönlichkeit sollte denn überhaupt zwei verfeindete Parteienlager zusammenhalten? Mit welcher Autorität denn? Bloß weil die Persönlichkeit besonders schön ist oder besonders geschniegelt redet? Nein, das alles geht an der Sache vorbei. Im Grunde ist ja die Ansage von Frau Wagenknecht die, wir als BSW wären bereit, einen AfD-Ministerpräsidenten zu unterstützen, wenn es auf unsere Stimme ankäme. Und weil wir bereit sind, dieses Patt aufzulösen, sollen die Leute doch auch erwägen, uns zu wählen. Denn ohne das BSW hat entweder die AfD die absolute Mehrheit der Mandate, dann gibt es einen AfD-Ministerpräsidenten, ob das der unterlegenen Minderheit passt oder nicht. Und wenn die AfD nicht die Mehrheit der Mandate hat, dann werden sich sämtliche übrigen Parteien, wenn das BSW nicht im Parlament ist, das mit der AfD zusammenarbeiten wollte, dann werden sich sämtliche andere Parteien zu einer Regierungsmehrheit gegen die AfD zusammenraufen. In jedem dieser Fälle hat das Land eine Regierung, und zwar eine Regierung, die der anderen Hälfte des Landes missfällt. Dass es aber so weit gekommen ist, ist die Schuld der politischen Polarisierung, an der man von allen politischen Seiten seit vielen Jahren intensiv gearbeitet hat.
Sarah Wagenknecht war früher auch eine Vertreterin der Brandmauer zur AfD. Ich kann mich auch noch erinnern, dass sie noch 2024 im Umfeld der Wahlen in Sachsen und Thüringen betont hatte, dass es für sie keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Ist sie da jetzt umgeschwenkt?
Ich will es positiv formulieren. Es zeigt sich an ihrem Fall, dass Politiker auch lernfähig sind. Wenn die Umstände sich ändern, dann müssen auch die Strategien oder die Verhaltensweisen taktischer Art von Politikern sich ändern, wenn man politisch etwas bewirken will. Weniger positiv formuliert kann man sagen, Frau Wagenknecht hat, anders als große Teile von Union, SPD und Grünen, eingesehen, dass die Brandmauerstrategie gescheitert ist und man nach anderen Wegen suchen muss, aus unserer parteipolitisch verfahrenen Lage herauszukommen. Der Zwischenschritt wird wahrscheinlich entweder eine tatsächliche AfD-Mehrheitsregierung oder eine Anti-AfD-Mehrheitsregierung sein und wird unser Parteiensystem für einige Zeit zu einem Zwei-Parteien-System verwandeln, bestehend aus AfD und Anti-AfD.
Mit Blick auf Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wirbt Sarah Wagenknecht jetzt mit dem Satz, mit einer Stimme für das BSW wird die Brandmauer abgewählt. Kann man ihr das noch glauben, nachdem das BSW ja in Thüringen und Brandenburg nach den letzten Landtagswahlen sofort mit der CDU und der SPD koaliert hat?
Ich würde ihr das nicht glauben. Und das sind Versprechungen, die leicht gemacht, aber schwer eingehalten sind. Es ist, wie ich es vorhin schon einmal ausformuliert habe, der Versuch, sich politisch so wichtig zu machen, dass man trotzdem Stimmen bekommt, obwohl man die ganz großen Hoffnungen zu erfüllen nicht vermag.
Die Bild-Zeitung schreibt, Sarah Wagenknecht peile als letzte Chance vor den Landtagswahlen einen Pakt mit der AfD an. Kann man das so interpretieren? Ist es das?
Das ist eine etwas überzogene Formulierung, aber die Beurteilungsrichtung stimmt. Sarah Wagenknecht sagt, sie will dafür sorgen, dass das Land sich nicht vollständig spaltet zwischen einer AfD-Regierung und dem Rest. Infolgedessen wäre sie bereit, sozusagen als ausgleichendes Element zwischen der AfD-ablehnenden Bevölkerungsmehrheit oder Minderheit und der AfD-tragenden Bevölkerungsmehrheit oder Minderheit zu fungieren, also sozusagen aus staatspolitischer Vernunft das Notwendige zu tun. Aber ich bezweifle sehr, dass das notwendig ist und folglich bezweifle ich auch sehr, dass diese Argumentation verfängt. Über dieser jeder weiß, dass das BSW selbst in dieser Sache sehr gespalten ist.
Hat Sarah Wagenknecht mit ihrem Plädoyer für das Ende der Brandmauer zwar die richtige Idee, zieht aber mit Expertenregierung und überparteilichen Ministerpräsidenten die falschen Schlüsse aus ihrer Idee?
Das ist eine treffliche Formulierung. Die Idee, dass man in einer parlamentarischen Demokratie vom Wähler herbeigewählte Mehrheiten akzeptieren und dann eben als politische Richtungsentscheidung für eher Mitte-Links-Politik oder eher Mitte-Rechts-Politik dann auch praktisch umsetzen muss. Diese Einsicht ist völlig richtig. Aber die Idee, dass man gerade in einer hochpolitisierten Situation, wie wir sie haben, eine nicht politische Politikerschaft an die Spitze des politischen Systems setzt, die ist von, ich wiederhole mich, ziemlich herzerwärmender Naivität.
Gibt es denn überhaupt so viele Experten, die nicht irgendwo einer politischen Seite näher stehen als der anderen? Also gerade manche Experten, die wir sehr häufig in den Talkshows zu sehen bekommen und zu hören bekommen, die scheinen ja doch geradezu 1:1 konform zu gehen mit so manchem Parteiprogramm.
Jetzt hängt vieles davon ab, was man unter einem Experten versteht. Wenn ein Experte jemand ist, den man häufig in Talkshows sieht, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Das können schon Experten sein, aber in der Regel sieht man Parteigänger jener politischen Positionen, die diese Leute selbst für richtig halten, dort sprechen. Ich meine, wenn der Schwager des ehemaligen Wirtschaftsministers Habeck dort aufgetreten ist, wurde zwar vorgestellt als Experte für Energiepolitik, er war natürlich aber ein Parteigänger von grüner Energiepolitik. Schauen Sie, Experten gibt es einesteils in den Verbänden, aber alle Verbände haben bestimmte politische oder lobbymäßige Positionen. Es sind Experten, die eine bestimmte Politik bevorzugen. Und Experten haben wir in den Ministerien, wo langjährige Referatsleiter oder Abteilungsleiter natürlich die Materie, die sie zu betreuen haben, viele Jahre über aus dem FF kennengelernt haben. Dort gibt es die Experten, die dann auch in der Ressortabstimmung die Sichtweisen der Experten aus anderen Ministerien, deren Perspektiven zu integrieren vermögen. Und genau diese Experten, die man im Regierungsapparat hat, sind es, auf die sich Regierungsmitglieder zu verlassen haben oder verlassen sollten. Und ergänzend, um sich nicht vollständig vom eigenen Haus abhängig zu machen, hört man natürlich die Experten an, die rivalisierende Verbände mit rivalisierenden politischen Positionen vorbringen. Das ist genau die Weise, wie rationale Politik in einem freiheitlichen System gemacht wird. Sie ist seit langer Zeit nicht mehr so gemacht worden. Es haben sich die politischen Leitungen der Ministerien solche Leute auf Abteilungsleiterpositionen und auf Staatssekretärspositionen ohnehin geholt, die ohnehin mit ihnen politisch übereinstimmen und deren Expertise folglich auch an der Sache vorbeigehen kann, wie wir in unserer Energiepolitik gesehen haben. Und weil das nicht mehr richtig gelaufen ist, deswegen kommt nun der Ruf danach, es müsste doch sozusagen echte Experten geben. Aber wo finde ich denn außerhalb der Staatsverwaltung, außerhalb der Interessenverbände oder außerhalb von Fachjournalismus tatsächlich richtige Experten? Nun können Sie sagen, an den Hochschulen, aber die kenne ich lange genug, um zu wissen, dass auch dort die Anzahl derer, die sich als Experten eher für die Systemlogik verstehen und nicht als Experten dafür, wie man bestimmte politische Zielsetzungen verwirklichen kann, dass auch dort diese Experten sehr dünn gesät sind. Infolgedessen, wenn es um Politik geht, sollen schon Politiker Politik machen, aber solche Politiker, die sich auf bei Wahlen errungene Mehrheiten in der Bevölkerung stützen können.
Abschließend nochmal mit Blick auf Sarah Wagenknecht. Steht es einer Politikerin, deren Partei in Sachsen-Anhalt aktuell bei 4% steht, überhaupt zu, einer Partei wie der AfD, die bei über 40% steht, Vorschläge zu machen, wie sie die Regierung bilden soll?
In einer freiheitlichen Demokratie steht jedem Bürger es zu, ganz gleich wie bedeutenden Leuten Vorschläge zu machen, wie sie zu regieren haben. Es darf auch die schwäbische Hausfrau einem Bundeskanzler Sparvorschläge machen und einem Finanzminister allemal. Ob sie dann sonderlich ins Gewicht fallen, steht auf einem anderen Blatt. Und die Vorschläge von Sarah Wagenknecht fallen ja nur deswegen ins Gewicht, weil sie lange Zeit ein politisches Schwergewicht gewesen ist in ihrer Partei und zeitweise im deutschen Parteiensystem. Und natürlich darf sie diese Vorschläge machen, auch wenn, wie es mir scheint, sie in diesem Fall sachlich nicht wirklich gut durchdacht sind.
Über Sarah Wagenknechts Idee von Expertenregierungen mit überparteilichen Ministerpräsidenten nach den nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland sprach ich mit dem emeritierten Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt von der Technischen Universität Dresden. Danke für Ihre Einschätzung.
Gern geschehen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In der Europäischen Union steht offenbar eine Verschärfung der Migrationspolitik bevor. Anfang der Woche wurde eine Vereinbarung für mehr Abschiebungen zwischen Vertretern des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten getroffen. Sie muss noch vom Parlament und den Staaten abgesegnet werden. Vorgesehen sind in dieser Vereinbarung unter anderem verschärfte Asylregeln, aber auch sogenannte Rückkehrzentren, die in Ländern außerhalb der EU gebaut werden sollen. Dorthin sollen dann abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, wenn ihre Heimatländer sie beispielsweise nicht zurücknehmen oder die Papiere fehlen. Die Flucht übers Mittelmeer nach Europa soll damit weniger attraktiv gemacht werden. Ich möchte darüber mit der Europaabgeordneten Mary Kahn sprechen von der Alternative für Deutschland. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Frau Kahn, nach Jahren der ungebremsten Masseneinwanderung nach Europa ist es ja schon ein bisschen erstaunlich, dass die EU die Asylpolitik jetzt offenbar doch entscheidend verschärfen will. Wo liegt der Grund für diesen Sinneswandel?
Ja, da haben Sie absolut recht. Zumal die letzte Rückführungsrichtlinie von 2008 ist. Das heißt, man hat sich in den letzten Jahren, trotz dessen, dass man natürlich 2015 erlebt hat, nie unter Druck gesetzt gefühlt, endlich mal das Thema der unkontrollierten Masseneinwanderung anzupacken. Und erst nachdem man natürlich gesehen hat und gespürt hat, dass nach der EU-Wahl 2024 europaweit gerade vor allem konservative und rechte Parteien im Aufwind sind, hat man jetzt gesagt in der jetzigen Legislatur, jetzt muss man ja mal das Thema anpacken. Vor über einem Jahr haben wir sozusagen das Dossier erhalten. Es war ein zahnloser Tiger. Wir haben über 200 Anträge auch eingebracht, auch als ISN-Fraktion. Es hat sich vieles entwickelt. Es ist auch etwas sehr Undemokratisches passiert, nämlich es gab eine Zusammenarbeit auch mit anderen Fraktionen, nämlich einmal mit der EKR, mit den Patrioten, aber auch mit der EVP. Und die CDU-Delegation ist ja Teil der EVP-Fraktion und haben einen Alternativentwurf vorgelegt. Der hat eine Mehrheit gefunden im Innenausschuss und im Plenum. Und ja, diesen Dienstag endlich gab es dann die letzte Trilog-Sitzung, also das Gesetzgebungsverfahren, und man konnte sich einigen. Und jetzt vor der Sommerpause kommt es dann zur endgültigen Abstimmung und wir sind da ganz guter Dinge.
Hauptpunkt der Vereinbarung sind sicher die schon erwähnten Rückkehrzentren oder auch Rückführungszentren. Welche Punkte stehen noch in der Vereinbarung, die Sie als sehr wichtig erachten?
Sehr wichtig auch in dieser Verordnung ist vor allem, wie geht man mit den Herkunftsstaaten um? Mit dieser Verordnung hat man die Grundlage, auch Entwicklungsgelder als Druckmittel zu nutzen, aber auch Handel. Zudem gibt es auch den Sicherheitsbehörden, also der Polizei, mehr Befugnisse, auch die Handys zu durchsuchen, als auch zum Beispiel die Wohnungen. Wir haben auch medizinische Altersverstellung, ganz wohlbemerkt, nicht invasiv, auch vor allem den Altersmissbrauch vorzubeugen, dass man das exakte Alter feststellen kann.
Was steht noch drin? Welche Regeln werden noch verschärft?
Noch verschärft wird vor allem auch die aufschiebende Wirkung. Das ist natürlich sehr wichtig. Oft ist es nämlich so, dass trotz dessen, dass natürlich das Rückführungsverfahren gerade läuft, geklagt werden kann. Aber eine Klage ist in dem Fall zukünftig, wenn das alles durchgeht, kein Hindernis, also kein Rückführungsstopp mehr. Das ist auch sehr wichtig. Dann können in Zukunft auch Familien abgeschoben werden in sogenannte Rückführungszentren. Aber auch da muss die jeweilige Ausstattung auch vorhanden sein. Unbegleitete Minderjährige können nicht in Rückführungszentren überstellt werden. Wir haben aber auch zum Beispiel neben dem Screening auch ein sogenanntes Monitoring-System. Das soll in Zukunft auch vor allem eine bessere Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellen. Das heißt, dass Deutschland innerhalb eines Tages sehen müsste, wenn alles gut läuft, wo sich die Person als erstes registriert hat. Man kann das ganze Verfahren transparent nachvollziehen. Das ist sehr wichtig auch für unsere Behörden, um auch in Zukunft, und das ist auch ein Punkt dieser Rückführungsverordnung, wer zahlt am Ende die Abschiebung? Wenn das Erstaufnahmeland Italien war und diese Person dann weiterzieht nach Deutschland und Deutschland dann abschieben muss, dann bekommt in Zukunft Italien die Rechnung.
Schauen wir mal auf diese Rückkehrzentren, die da geplant sind. Wo sollen die denn entstehen?
Also die Rückkehrzentren sind natürlich vor allem auch erstmal das Werkzeug für Friedrich Merz. Das bedeutet, wenn diese Verordnung jetzt im Sommer durchgehen sollte und die Rückführungszentren werden priorisiert, das heißt, sie können direkt angewendet werden. Das bedeutet vor allem für unsere Bundesregierung, sie muss potenzielle Abkommenspartner finden. Wenn solche Partner gefunden werden, ob es jetzt Ruanda, Marokko oder auch Tunesien sein, dann muss auch ein völkerrechtlicher Vertrag sichergestellt werden. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch, weil es auch eine politische Dimension hat, sicherlich auch im Bundestag nochmal zur Abstimmung kommen. Wahrscheinlich auch der Bundesrat, dass er da ebenfalls zustimmen muss. Aber es muss klar geklärt werden in diesem Abkommen, für wie viele illegale Migranten soll ein solches Zentrum erstellt werden. Wer übernimmt die Sicherheitslage? Wer stellt vor allem auch dort die ganzen medizinischen Voraussetzungen her? Wird das Ganze gekoppelt an Entwicklungsgelder? Oder sagt man doch, man gibt sozusagen Tunesien pro Migranten einfach Geld? Das ist letztendlich dann auch Aufgabe der Bundesregierung und der einzelnen Mitgliedstaaten. Sie haben jetzt die Werkzeuge in der Hand und vor allem auch die Rechtsgrundlage ist jetzt diesmal da, weshalb ja damals auch das Abkommen zwischen Italien und Albanien gescheitert ist.
Gibt es denn Länder außerhalb der EU, die schon Interesse gezeigt haben, solche Rückkehrzentren einzurichten? Gibt es da vielleicht schon konkrete Verhandlungen mit einzelnen Ländern?
Ich weiß, dass die Niederlande tatsächlich schon aktiv suchen. Und wie es jetzt um Deutschland ausschaut, das wissen wir leider nicht. Aber ich denke sicher, dass auch einige, auch gerade Maghreb-Staaten, da sicherlich Interesse dran hätten, ein solches Abkommen mit Deutschland einzugehen.
Was ist, wenn dann ein abgelehnter Asylbewerber, sagen wir aus vermutlich Tunesien, keine Papiere hat und sein vermutliches Heimatland ihn nicht zurücknimmt, auch nachdem er 2 Jahre vielleicht in Uganda im Rückkehrzentrum ausgeharrt hat, kooperiert das Heimatland immer noch nicht. Was passiert dann?
Diese Rückführungszentren sind ja dafür da, genau wie Sie es schon sagen, dass diese Person vor Ort, dass die Dokumente beschafft werden, dass die Identität geprüft werden kann, gegebenenfalls. Und man versucht ja vor allem auch zukünftig Druck auszuüben. Also gerade auch in dem Rahmen mit der externen Dimension von Rückführungen. Das ist auch ein Antrag mit von der ISN gewesen und auch von der EVP, dass man ab einer gewissen Anzahl Druck ausüben muss. Also wenn man sieht, dass Tunesien eine Quote vielleicht nicht mehr zurücknimmt, muss man halt natürlich schauen, wie viel Entwicklungsgelder erhält Tunesien. Gibt es vielleicht andere Druckmittel, wie zum Beispiel der Handel? Also ich denke, das sind Werkzeuge, die auch in Zukunft gut nutzbar sind. Aber es fehlt natürlich auch immer der politische Wille. Das ist am Ende des Tages immer der Katalysator.
Langfristig ist ja wohl auch geplant, ganze Asylverfahren in Länder außerhalb der EU zu verlagern. Wie sieht denn die rechtliche Grundlage dafür aus?
Genau, das sind sogenannte Antragszentren. Das bedeutet, dass man dort den Antrag stellt für ein Asylverfahren. Es ist nun mal so, dass auch das deutsche Recht die Grundlage dafür gibt, dass jeder, der auch den deutschen Boden betritt zum Beispiel, ein Recht hat auf ein Verfahren. Und da gibt es 2 Optionen, die man in Zukunft nutzen könnte. Einmal, dass man solche Antragszentren außerhalb der EU platziert, auch da kann man Abkommen schließen. Auch da könnte man diese ganze Ausstattung, die man jetzt hat, auch Frontex mit einbeziehen. Das zweite wäre, sogenannte Antragszentren im Grenzzonenbereich zu etablieren. Das bedeutet, dass direkt von der Grenze solche Verfahren direkt durchlaufen werden sollen, dass vor allem die Person, die halt kein Recht hat auf Asyl, dann direkt in Rückkehrzentren oder wieder zurück in das Heimatland überführt wird.
Wenn Sie sagen, dass es bisher also noch keine konkreten Länder gibt, die diese Rückkehrzentren bei sich einrichten würden, welchen Zeitrahmen halten Sie dann für wahrscheinlich dafür, dass solche Rückkehrzentren und Antragszentren überhaupt gebaut werden können und dann auch arbeiten? Also wie langfristig ist das gedacht?
Also wir haben ja jetzt schon seit 2008 gewartet und jetzt gibt es ja endlich diese neue Verordnung. Der Punkt ist, ab dem Zeitpunkt, wenn jetzt im Sommer das Ganze eine Mehrheit finden sollte, hat die Bundesregierung, und hier ist auch, es ist immer eine Frage des politischen Willens, die Zeit und aber auch natürlich die Grundlage und die Werkzeuge dafür, Partner zu finden. Und das Ganze wird sehr attraktiv ausgestaltet. Also Deutschland wird vor allem auch bezahlen. Es sei denn, man lässt die EU das Ganze federführend halten. Aber es wäre besser natürlich, wenn Deutschland das selbst in die Hand nehmen würde. Und dann ist es eine Frage natürlich, wie viel Elan steckt man da rein? Man könnte eigentlich meiner Meinung nach schon Anfang 2027 damit beginnen, solche Zentren mit einem potenziellen Partner dort zu etablieren.
Die EU will mehr Abschiebungen durchsetzen und Rückkehrzentren außerhalb der EU einrichten. Über die Vereinbarung, der das EU-Parlament und die Mitgliedsländer noch zustimmen müssen, sprach ich mit der EU-Abgeordneten Mary Kahn von der AfD. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Eine Kirche ist ein Haus, in dem Christen zusammenkommen, gemeinsam beten und die Gegenwart ihres Gottes erleben können. Der Kölner Dom ist eine besonders große und bedeutsame Kirche in Deutschland und ausgerechnet dort sollen Besucher künftig Eintritt zahlen, wenn sie den Innenraum betreten wollen. 12 €. David Berger kommentiert diese Entscheidung.
Wenn am heutigen Fronleichnamsfest die goldene Monstranz unter einem Baldachin durch die Straßen getragen wird, wenn Weihrauchwolken über alte Pflastersteine ziehen, Fahnen im Wind flattern und Blaskapellen feierlich aufspielen, dann zeigt sich katholisches Christentum in seiner sichtbarsten und prächtigsten Form. Es ist der vielleicht katholischste aller Tage, an dem die Kirche der ganzen Welt zeigen will, dass Christus wirklich real in der Hostie gegenwärtig ist. Die Prozessionen mit ihren festlich geschmückten Altären, den Blumenbildern und den betenden Gläubigen erinnern an eine Zeit, in der der Glaube noch das öffentliche Leben prägte und nicht als private Freizeitbeschäftigung betrachtet wurde. Dass dieses Fest überhaupt entstanden ist, verdankt die Kirche in besonderer Weise dem heiligen Köln. Hier war es der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden, der nicht nur 1248 den Grundstein zum Kölner Dom legte, sondern die von den Römern gegründete Stadt am Rhein sehr früh zu einem Zentrum der Fronleichnamsfrömmigkeit machte. Die Stadt der Heiligen Drei Könige, der zahllosen Kirchen und Reliquien, galt über Jahrhunderte als das heilige Köln, als eine Hochburg katholischer Kultur und Glaubenskraft. Umso befremdlicher wirkt die Nachricht, die kurz vor Fronleichnam die Runde machte. Der Kölner Dom soll ab Juli 2026 für Besucher 12 € Eintritt kosten. 12 €, um Deutschlands bedeutendste Kathedrale zu betreten, 12 € für den Zugang zu jenem Bauwerk, das über Jahrhunderte als steingewordenes Glaubensbekenntnis errichtet wurde. Dass katholische Kirchen im Unterschied zu evangelischen Gotteshäusern auch außerhalb der Gottesdienstzeiten frei zugänglich sind, hängt übrigens mit dem Dogma zusammen, dass die Katholiken an Fronleichnam feiern und auf das ewige Licht neben dem Tabernakel hinweist, dass Christus in der konsekrierten Hostie immer real gegenwärtig ist, auch außerhalb der Gottesdienste. Natürlich kostet der Erhalt des Doms Geld. Das ist nichts Neues, sondern seit Jahrhunderten so. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Kosten entstehen. Die eigentliche Frage lautet, welches Selbstverständnis hinter dieser Entscheidung steht. Die Verantwortlichen betonen, das Gebet bleibe kostenlos. Nur der touristische Besuch werde künftig bezahlt. Formal mag das stimmen, tatsächlich aber sendet die Maßnahme ein fatales Signal. Der Dom erscheint immer weniger als Haus Gottes und immer mehr als kulturelle Sehenswürdigkeit mit angeschlossener religiöser Nutzung in einer abgelegenen Seitenkapelle. Aus der Kathedrale wird schleichend ein Museum mit Gottesdienstbetrieb. Wer die Entwicklung der vergangenen Jahre beobachtet hat, erkennt darin kein isoliertes Ereignis. Während der Corona-Zeit etwa blieb auch der Kölner Dom selbst an den höchsten Feiertagen des Kirchenjahres verschlossen. Gleichzeitig wurde dieser Dom wieder zugänglich gemacht, um ihn als Corona-Impfstraße zu missbrauchen. Eine für Gläubige schmerzhafte, ja manchen sogar blasphemisch anmutende Verschiebung der Prioritäten. Vor diesem Hintergrund wirkt die Einführung eines Eintrittsgeldes wie ein weiteres Kapitel derselben Geschichte. Verwaltung vor Verkündigung, Betrieb vor Anbetung, wirtschaftliche Logik vor geistlicher Sendung. Besonders schwer nachvollziehbar erscheint dies angesichts der Tatsache, dass das Erzbistum Köln zu den reichsten Diözesen der gesamten Welt zählt. Auch wenn der Dom nicht direkt dem Erzbistum gehört, dürfte sich mancher fragen, ob tatsächlich ausgerechnet 12 Euro pro Besucher notwendig sind. Oder ob hier nicht vielmehr ein Denken sichtbar wird, dass die Kirche zunehmend als eine Art NGO mit eigener Steuer der Kirchensteuer versteht. Der Kölner Dom wurde nicht errichtet, damit Touristen Eintrittskarten erwerben. Er wurde gebaut, damit Menschen beten, Gott begegnen und die Gegenwart Christi in der Eucharistie verehren können. Seine gewaltigen Türme sollten zum Himmel weisen, nicht auf eine Kasse am Eingang. Der Streit um 12 Euro ist deshalb weit mehr als eine Debatte über Finanzen. Er berührt die Frage nach dem Wesen der Kirche selbst. Ist der Dom in erster Linie ein Heiligtum oder ein Baudenkmal? Ist er ein Ort der Gegenwart Gottes oder eine touristische Attraktion mit religiösem Hintergrundprogramm? Das heilige Köln war einst ein Symbol lebendigen katholischen Glaubens. Wenn nun ausgerechnet dort der Zugang zur berühmtesten Kirche Deutschlands mit einem Eintrittspreis versehen wird, dann ist dies für viele Gläubige mehr als eine Verwaltungsentscheidung. Es ist ein Symbol. Ein Symbol für die fortschreitende Verwandlung des Hauses Gottes in einen Wirtschaftsbetrieb. Und man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, wo eine Kathedrale primär als Sehenswürdigkeit verwaltet wird, ist der Weg zur vollständigen Säkularisierung nicht mehr weit. Die Niederlande zeigen seit Jahren, wohin diese Entwicklung führen kann. Zu Kirchen, die heute Nachtclubs, Supermärkte oder Veranstaltungshallen sind. Noch ist der Kölner Dom davon weit entfernt. Aber wer die Zeichen der Zeit lesen will, sollte sich fragen, ob die 12 Euro tatsächlich nur ein Eintrittspreis sind oder nicht vielmehr ein Eintrittsgeld in eine Zukunft, die nicht nur gläubige Christen zu Recht mit Sorge betrachten.
Sie hörten einen Kommentar von David Berger. Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich darf Ihnen noch unsere Sendung Mensch und Medizin empfehlen. Da geht es heute unter anderem um dieses Thema. Nach Hunter befinden wir uns im Ebola-Hype. Der Mediziner Wolfgang Wudag ordnet die aktuellen Meldungen über Ausbrüche in Uganda und im Kongo ein. Mensch und Medizin hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 21 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.